Augenpost und Ohrenpost, so nannten zwei Schriftstellerinnen Anfang des Jahrtausends ein Literaturprojekt, das in Leipzig von sich reden machte. Die Dichterinnen klebten ihre Gedichte auf Ampelpfosten und Bauzäune. Und wenn die dann abgerissen wurden, wenn die Ampelpfosten und Bauzäune gereinigt wurden, dann waren die eben weg. Die Autorin Ulrike Almuth-Sandig war damals dabei. Sie ist heute bei uns im Studio. Sind die Gedichte wirklich weg gewesen oder haben Sie zu Hause noch Abschriften aufbewahrt?
Ich glaube, es gibt das ein oder andere Gedicht noch. Ein Gedicht, an das ich mich erinnere, das ist sogar dann noch vertont worden. Das haben wir noch vertont. Aber die meisten Gedichte sind tatsächlich weg.
Was waren das für Gedichte, die Sie da auf Zettel geschrieben haben und angeklebt haben?
Ja, das waren Gedichte, die wir auch direkt darauf hingeschrieben haben, dass sie keine Haltbarkeit haben sollten. Und trotzdem war es uns wichtig, dass es gute Gedichte sind. Uns hat genau das interessiert, dass ein Text nicht für die Ewigkeit gemacht ist, weil das ja genau dieser Anspruch ist, den halt die Generation vor uns mit einer gewissen, fast peinlichen Sturheit vertreten hat. Die Gedichte überleben den Autor und so weiter. Und man schreibt eigentlich nicht für das Publikum, was man aktuell hat, sondern man schreibt für das Publikum, was noch gar nicht geboren ist. Das fanden wir unglaublich arrogant und wir wollten für das Publikum schreiben, was nicht nur jetzt lebt, sondern auch für das Publikum, was gar nicht in Lesungen geht, sondern über Straßen geht und vielleicht gar nicht irgendwie weiß, dass ein Gedicht etwas sein könnte, was spannend ist. Und das ist so ein ziemlich konsequenter Anspruch an die Gegenwart, den wir da so hatten. Und deswegen haben wir das gemacht. Und dann waren die Gedichte abgerissen und wir haben das noch ein bisschen aufgehoben, aber nach 3 Computerwechseln und ohne groß sich Mühe zu geben, das aufzuheben, sind die meisten Sachen jetzt weg. Und das fühlt sich ganz gut an.
Gab es da auch Resonanz, also von Leuten, die sie zufällig mal getroffen haben, die das dann gelesen hatten?
Oder? Ja, ziemlich viel Resonanz. So viel, dass es uns total überrascht hat. Also es gab viel negative Resonanz natürlich. Das haben Leute mit dem Edding drüber geschrieben, dass das scheiße wäre. Einmal habe ich ein Plakat gegenüber vom Deutschen Literaturinstitut in Leipzig aufgehängt. Am nächsten Tag waren da so Duden-Korrekturzeichen, weil ich tatsächlich einen Fehler drin hatte und das hatte dann auch gleich einer gesehen und korrigiert. Es waren aber überwiegend positive Reaktionen in der Form, dass Leute eigene Gedichte anfingen dazu zu kleben. Ein Künstler, den wir später auch kennengelernt haben, hat Fotokollagen irgendwann dazu geklebt. Es wurde immer mehr ein Selbstläufer, dann kam Freunde an und meinten, das ist ein schönes Projekt, mach doch mal eine Webseite und wir wissen nicht, wie man eine Webseite macht. Ach, dann mache ich dir eine. Und dann hatten wir plötzlich eine Webseite dazu und da haben die Leute dann antworten können auf die Gedichte. Irgendwann haben wir Fragebögen geschrieben, so Max-Frisch-mäßige Fragebögen und die Leute haben uns ihre Antworten geschickt auf die Webseite und einmal haben wir Fernsehteam dabei gehabt und haben uns auf die andere Seite einer Fußgängerampel positioniert und geguckt, wer stehen bleibt an unserem Plakat und liest und so weiter. Also es war fast ein bisschen zu viel, aber es war halt eben auch, weil es so spannend war.
Also wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, sind diese Gedichte dann ja nie ganz weg. Sie haben irgendwas ausgelöst und das hat wieder was ausgelöst und Leute haben sich vielleicht eine Zeile gemerkt. Irgendwo existieren sie vielleicht noch.
Ja, oder in irgendeinem Regal, in einem Schubfach. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass es nicht immer nur die Stadtreinigung, die Plakate abreißt, das sind unsere eigenen Leser. Mein Bruder lernte irgendwann eine Frau kennen und hat sich in sie verliebt und mit ihr eine Familie gegründet. Und irgendwann sagte mir meine heutige Schwägerin, ach übrigens, ich habe so ein Augenpostplakat bei mir noch liegen. Ich fand das so schön, habe das abgerissen. Und gestern schrieb mir mein Übersetzer, ist ein Amerikaner, der in Leipzig lebt, und der schrieb mir, weißt du eigentlich, wie ich überhaupt auf deine Gedichte gekommen bin? Wir haben auch Postkarten gemacht, so die in Kneipen auslagen, so Gratis-Postkarten. Das war eine Gratis-Postkarte, die ich in Halle entdeckt habe. Und ich so, ach so, ja, interessant. Also irgendwie verschwinden die Sachen nicht. Ja, stimmt schon.
Als Sie einmal nach Ihrem Beruf gefragt wurden, da haben Sie gesagt, Sie seien eine Schriftstellerin, die von Ihren Gedichten lebt. Das hat mich ein bisschen ins Erstaunen gebracht. Kann man von Gedichten heute leben?
Ja, man kann es, wenn man in einem Land wie unserem lebt, das eine hervorragende Literaturförderung hat. Man kann natürlich nicht vom Verkauf der Bücher leben im Allgemeinen, aber ich lebe seit vielen Jahren von Lesungen hauptsächlich und auch von Kulturförderung, von Preisen, von Stipendien. In letzter Zeit hauptsächlich von Lesungen. Und diese Lesungen sind natürlich zu 95% durch Stiftungen, staatlich oder von der Stadt oder vom Bundesland gefördert. Und das geht in einem Land wie diesem, kann man das schon machen. Es gibt natürlich auch bei uns wahnsinnig viele gute Dichter, die von ihren Texten nicht leben können. Aber das liegt auch daran, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die gute Texte schreiben können.
Das heißt, sie leben auch von ihren Auftritten, ja, und vom Vortrag der Gedichte. Wie ist das denn? Also da spielt ja auch die Melodie eines Gedichts im Vortrag eine große Rolle. Wie steht diese Melodie im Verhältnis zur Bedeutung, die ein Wort hat? Ist sie vielleicht sogar wichtiger als die Bedeutung, die ein Wort hat?
Für mich nicht. Für mich geht der Klang und die Bedeutung eines Wortes immer in eins. Das kommt darauf an, in welcher Strömung man sich bewegt und welche Vorbilder man hat oder welche Autoren einen geprägt haben. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich keinen großen Unterschied mehr mache zwischen experimentellem Schreiben, zwischen Klangpoesie und reiner Gedankenpoesie oder irgendwie so.
Was machen Sie denn, wenn Sie ein Wort erwischen, das wunderbar klingt, aber etwas verteufelt Grausiges, Grausames meint? Oder gibt es das gar nicht?
Es kommt oft auf den Kontext drauf an, in welchem Zusammenhang ich das stellen kann oder will. Es gibt manchmal Wörter, die klingen wunderbar, zum Beispiel das Wort Vögelchen. Wenn das Vögelchen in einem Gedicht gegen die Scheibe fliegt, dann kann das auch wiederum einen anderen. Also es kommt immer drauf an, wie ich die setze. Ein Wort steht nie ganz allein.
Sie haben auch einmal gesagt, Gedichte haben immer auch ein Teil Gebet mit drin. Hm. Was ist das für ein Teil?
Ja, das ist für mich auch schwer begreiflich. Ich bin auch noch nicht zu Ende mit dem Gedanken, glaube ich. Ich kann es ja mal versuchen. Es ist auf jeden Fall so, dass das Gedicht rein literaturhistorisch gesehen viel mit dem Gebet gemein hat. Das Paradebeispiel sind natürlich die Psalmen, die in metrischer Form geschrieben sind und die große Dichtung darstellen und gleichzeitig eine Zwiesprache mit Gott sind. Aber ich meine auch, dass vollkommen die in ganz ungebundener Sprache das kleine Stoßgebet, ich will nicht sterben, irgendwas so, oder was man, ach, jetzt nicht schon wieder regnen. So, das sind so kleine Gebetspartikel, die sich in unsere Selbstgespräche einfügen, die uns gar nicht unbedingt bewusst sind, dass es Gebetspartikel sind. Und ähnlich ist es auch im Gedicht, dass das Gedicht, ohne dass man sich dieses literaturgeschichtlichen Schwanzes bewusst ist, dass es trotzdem diesen Schwanz hinter sich herzieht. Und es ist auch so eine Art Selbstgespräch, Zwiegespräch mit eine Verstandesebene, die mir außerhalb des Gedichtes nicht zugänglich sein mag.
Aber es ist und bleibt so, dass Gebete auch sehr gute Gedichte sein können. Sehr gute Gedichte können oder müssen nicht zwangsläufig Gebete sein. Der Adressat bleibt immer ein anderer. Also in einem guten Gedicht kann unter Umständen auch der Adressat der liebe Gott sein. Aber es muss es nicht immer so sein. Bei einem Gebet ist der Adressat immer der liebe Gott.
Das
bleibt
stimmt.
Nicht dieser entscheidende Unterschied?
Das ist ein entscheidender Unterschied und den sollte man auch nicht klein machen. Das liegt auch sicherlich daran, dass das Gedicht noch ganz andere sprachliche Formen in sich vereint und eben nicht nur das Gebet. Also das Gedicht vereint den Gossenwitz zum Beispiel, diese seltsamen syntaktischen Inversionen, die bei Gossenwitzen oder so Kneipenwitzen vorkommen. Die kann man im Gedicht super verarbeiten, siehe Robert Gernhardt. Das Gedicht vereint auch die Erzählung, die epische Erzählung in sich. Ich würde fast vermuten, dass es eigentlich das literarische Genre ist, was die größten Aufnahmequalitäten hat. Das Gedicht hat auch sehr viel mit dem Lied gemein, auch mit dem Song, mit dem Lied, mit der Komposition.
Gebete trösten, können Gedichte auch trösten?
Ich weiß es nicht. Es gibt einige wenige Gedichte, die ich kenne, die mich trösten. Das liegt aber daran, dass ich so ein sprachfixierter Mensch bin. Alles kann trösten. Auch ein Schokoriegel kann trösten, um es mal ganz platt herunterzubrechen. Ich glaube, das kommt darauf an, wer es spricht. Ein Gebet kann schließlich auch nur denjenigen trösten, der an die Kraft des Gebetes glaubt.
Aber ein Gedicht enthält zwei Elemente, die vielleicht trösten können. Schönheit könnte unter Umständen trösten und ein Gedicht schafft ja auf kleinst denkbaren Raum unter Umständen die größtmögliche Freiheit, weil es immer wieder die Welt aus den Angeln hebt. Und so könnte es sein, ich spekuliere das mal ein bisschen wild weiter, in einer hoffnungslosen Situation, wo ich keinen Ausweg sehe, habe ich ein Gedicht, das die Welt auf den Kopf stellt, das mir sagt, alles ist möglich. Es gibt immer irgendeine andere Welt, die das alles so durcheinander würfeln kann, dass du auch das für dich wieder so neu zusammensetzen kannst, dass es vielleicht auch schon Trost bedeuten könnte. Also das wäre in der Idealform ein Gedicht, das mir neue Wege eröffnet, neue Welten eröffnet, eine neue Weite und Tiefe eröffnet, die mich auch aus dieser bedrängten, engen Situation herausbringen kann.
Das glaube ich auch. Ich denke, wenn man hier auf dem Domvorplatz eine Umfrage machen würde, was die Leute an Gedichten kennen, dann würden alle mindestens ein Gedicht sagen können, was sie im Kopf haben und was sie sich in solchen bestimmten Situationen vorsagen. Aber ich glaube sogar eher, dass es eher Gedichte sind als Gebete, die die Leute sich in Situationen ins Gedächtnis rufen. Das mag gut sein. Gleichzeitig habe ich, wenn ich Gedichte schreibe, überhaupt nicht die Absicht, zu trösten. Also ich denke, das ist schön, wenn das passiert und das ist beglückend, wenn jemand mir sagt, dass es vielleicht sogar ein Gedicht von mir ist, was ihn tröstet, aber ich könnte und wollte es nicht darauf hinschreiben, weil das wäre mir eine Einengung der Funktion von einem Gedicht. Ein Gedicht kann noch viel mehr machen als nur Trost.
Tröstet Sie denn das Schreiben eines Gedichtes unter Umständen oder manchmal?
Nee, leider gar nicht. Ich kann nur schreiben, wenn es mir einigermaßen gut geht und in mir drin eine gewisse Ruhe herrscht. Das hat was damit zu tun, dass ich andernfalls in mir keine Ruhe herrscht, die Konzentration nicht aufbringen kann. Also schreiben ist für mich keine Form des Trosts oder Verarbeitung, sicherlich, aber erst, wenn schon ein bisschen Gras drüber gewachsen ist oder irgendwie so.
James Joyce hat mal gesagt, dass Gedichte auch etwas Epiphanisches haben können. Also der Sprachrausch, dazu kommend plötzlich große Augenblicke der Klarheit. Ich sehe das, ich höre das, ich fühle die Intensität der Worte, ihre Bedeutung, die Klang, die Melodie. Und auf einmal habe ich so einen Augenblick der Erleuchtung. Ist das Quatsch?
Das ist nicht so Quatsch. Das wundert mich auch nicht, dass James Joyce das gesagt hat. Das geht mir tatsächlich auch so. Und das geht mir aber nicht nur beim Schreiben von Gedichten so und beim Lesen von Gedichten, sondern bei Literatur im Allgemeinen, dass das auch, wenn man so will, ein Erkenntnismittel sein kann. Das Schreiben von Gedichten ist tatsächlich für mich wie ein Zwischending zwischen Komposition und Forschungsarbeit. Ich mache das, weil ich Fragen habe, die ich so außerhalb des Gedichtes gar nicht gut formulieren könnte und das Thema kaum formulieren könnte. Und trotzdem sind diese Fragen da. Und während ich schreibe, beim Schreiben die Verantwortung abgebe und der Sprache folge, wird die Sprache manchmal klüger, als ich es bin. Und dann kann ich manchmal Sachen rausfinden oder wenigstens das Problem formulieren, was mir außerhalb des Textes nicht möglich gewesen wäre. Da staune ich manchmal, okay, habe ich das jetzt geschrieben, aber ich weiß doch gar nichts davon.
Haben Dichter oder manche Dichter eine besondere spirituelle Begabung?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es nichts mit Spiritualität zu tun hat, sondern mit einem kulturellen Unterbewusstsein, was größer ist als das Bewusstsein, zu dem wir bewusst Zugang haben. Das meine ich ganz und gar nicht spirituell oder magisch. Unsere Sprache weiß mehr als wir, weil unsere Sprache von viel mehr Menschen gemacht worden sind als ich. Ich bin nur von zwei Menschen gemacht worden.
Aber in einem Gedicht mit der Hilfe unserer Sprache, und da wird es jetzt wieder magisch, können wir die Wirklichkeit verwandeln. Für uns, für andere, die Wirklichkeit überhaupt, objektiv, das alles kann Sprache möglich machen, oder?
Das glaube ich auch. Das Gedicht kann Wirklichkeit verändern, aber Literatur kann Wirklichkeit generell verändern. Das ist Teil der Wirklichkeit.
Ja, da sind wir wieder bei dem Wirklichkeitsbegriff, ja. Der ja sehr schwer zu fassen ist, nicht? Das ist meistens Konvention. Heute leben wir in einem sehr eingeengten Wirklichkeitsbegriff. Da ist man ja immer schon froh, wenn ein Gedicht daherkommt und mal ein Alltagsgegenstand oder eine Situation ganz anders beleuchtet. Schon wird die Wirklichkeit geweitet und man atmet auf und denkt, Gott sei Dank, jetzt wird es ein bisschen interessanter als das, was ich sonst immer so höre oder die Plausibilitäten, die mir Politiker zum Beispiel als Plausibilität weismachen wollen. Aber was ist das? Was steckt hinter diesen Wirklichkeiten? Sie nennen das, das ist vielleicht unser abendländischer, unser sprachlicher Urgrund, das ist die Geschichte, all das, was wir überliefert bekommen haben und das, was irgendwie in uns dann auch noch weiter drin steckt. Aber geht das nicht auch darüber hinaus?
Darüber hinaus?
Ja, dass es vielleicht doch noch etwas gibt, das irgendwo in der Ferne schwebt, dahin wir streben, danach wir suchen. Erlösung?
Das ist schwer, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich denke, dass eine Erlösung... Nein, nein, ich glaube, dass eine Erlösung eigentlich nicht das ist, was mich persönlich beim Lesen oder Schreiben von Gedichten interessiert. Mich interessiert eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und ein Reich Gottes beispielsweise ist für mich nur dann interessant und wirklich nur dann, wenn es vor meinem Tod stattfindet. Ich denke, dass wenn wir uns auf irgendeine andere Dimension oder Ebene hoffen oder hinwünschen, dass es ganz schnell in der Flucht enden kann. Und genauso ist es für mich auch im Text, dass der Text, das Gedicht selbst, führt nicht auf etwas hin oder zeigt uns nicht etwas, was außerhalb des Textes irgendwie noch zu erraten ist, sondern alles, was ich sagen will, steht im Text und das ist in dem Moment Wirklichkeit. Wenn Erlösung dann oder wenn eine Erkenntnis, ich würde eher Erkenntnis sagen, dann findet die innerhalb eines Textes statt und nicht irgendwo da draußen.
Also das ist die Wirklichkeit des Textes, des Gedichtes.
Ja.
Diese Wirklichkeit der 12 Zeilen zum Beispiel, die diesen Text umfasst, die aber von jemandem, der das Gedicht liest, ja auch unter Umständen ganz anders wahrgenommen und verstanden werden kann, als sie das als Autorin gemeint hat. Gedichte haben ja auch diese Offenheit.
Ja, wobei ich immer wieder staune, wie wenig Missverständnisse es am Ende doch gibt. Also das stimmt natürlich schon, dass Gedichte einen großen Interpretationsspielraum haben, aber es ist mir sehr selten passiert, dass die Lesart von jemandem vollkommen wegging von dem, was ich eigentlich schreiben wollte. Und wenn es mir passiert ist, dann habe ich in den Text geguckt und festgestellt, dass der Fehler bei mir liegt, dass es kein gutes Gedicht war, dass ich nicht konkret genug gearbeitet habe. Also,
aber welche Richtung steuern wir denn mit unserer Suche nach Wirklichkeit oder mit unserer Befreiung von der Wirklichkeit, in der wir hier leben, an? Wir haben eine Wirklichkeit, die ziemlich eingeengt ist. Und ein gutes Gedicht schafft es vielleicht, uns da zu befreien. Wir brechen aus. Das Gedicht sieht vielleicht einen Gegenstand aus einer anderen Perspektive und plötzlich sind wir in einer anderen Wirklichkeit. Nun schreibe ich ein drittes Gedicht, das uns wiederum von dieser Wirklichkeit befreit. Da können wir auch wieder ausbrechen, ein andauerndes Ausbrechen, das durch diese Gedichte möglich wird. Aber
oder ein tiefer Hineingeraten. Für mich ist es eher ein tiefer Hineingeraten. Mich interessiert der Ausbruch weniger als das Wechseln der Sichtweise, das Eröffnen von anderen Möglichkeiten und Denkweisen. Also ich möchte gar nicht unbedingt aus einer Wirklichkeit oder aus der Welt raus, sondern tiefer in die Welt hinein. Und das Gedicht ist da schon eine Art, fast ein metrisches Sezierwerkzeug, um Dinge deutlicher sehen zu können, die sehr existent und sehr real sind.
Und wo ist der Urgrund dieser Tiefe? Wir blicken immer tiefer, 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 noch tiefer. Und wo kommen wir dann an?
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich die Gedichte nicht schreiben müssen. Wir könnten jetzt sagen bei Gott, wir könnten sagen bei einem naturwissenschaftlichen Prinzip und das würde wahrscheinlich auf das Gleiche hinauskommen.
Eine Frage bleibt doch noch am Ende. Sie haben auch mal gesagt in einem Interview, wir sind alles eitle Idioten. Gibt es für uns Idioten keine Rettung? Was kann uns denn vor unserer eigenen Idiotie befreien oder beschützen?
Eine gewisse Demut, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, Bewunderung für die Arbeit von anderen, Respekt, ganz menschliche Umgangsformen eigentlich, ja.
Sie haben dieses schöne alte Wort Demut gebraucht, nicht? Das ist
Demut nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Dingen.
Wie würden Sie das heute übersetzen? Demut ist ja ein Begriff, der hat so ein bisschen, da steckt so ein bisschen viel historischer, religiöser Staub drauf. Kann man das auch anders? Das ist ja schwer eigentlich, Demut.
Das ist schwer, ein neues Wort dafür zu finden. Viele sagen heute Respekt und meinen Demut. Respekt, das Wort hat so seine Bedeutung irgendwie aufgefächert in den letzten Jahrzehnten. Ich sage Demut.
Vielen Dank, Ulrike Almuth-Sandig. Buch gegen das Verschwinden, so heißt Ihr neuestes Buch mit Erzählungen, die auch auf melancholisch-humorvolle Weise unserer unerträglichen Vergänglichkeit mit erfinderischen Geschichten trotzen. Das Buch ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen und es kostet 18,95 €. Vielen Dank.